Dietrich Bonhoeffer hat geschrieben, die Güter spiegeln dem menschlichen Herzen vor, ihm Sicherheit und Sorglosigkeit zu geben, aber in Wahrheit verursachen sie gerade erst die Sorge. Das Herz, das sich an die Güter hängt, empfängt mit ihnen die erstickende Last der Sorge. Die Sorge schafft sich Schätze und die Schätze schaffen wieder die Sorge. Wir wollen unser Leben durch die Güter sichern. Wir wollen durch Sorge sorglos werden, aber in Wahrheit erweist sich das Gegenteil. Jetzt haben meine Frau und ich letztes Jahr ein Haus gekauft und da ging es schon vor dem Einzug drunter und drüber. Ja, terminlich hätte eigentlich alles so hingehauen. Dann hat die Heizungsfirma angerufen und gesagt, ja, aufgrund des hohen Krankenstands müssen wir den Termin für die neuen Heizkörper verschieben. Dann hat der Bodenleger gesagt, na ja, aber es war November, wenn wir nicht 15 Grad im Boden haben, dann können wir den Boden auch nicht abschleifen und ölen. Und dann hat es eine Woche vor unserem Einzug noch reingeregnet, gell, war oben im Flur die Wand nass. Das hat dann alles noch hingehauen, es war dann doch gar nicht so das Problem, aber die Dringlichkeiten bleiben ja. Irgendwann muss das Dach dann mal gemacht werden. Irgendwann muss der Sockel abgedichtet werden und irgendwann muss auch was mit der Heizung passieren. Heute geht es in der Predigt um Besitz und Sicherheit. Passend zur Erntezeit gibt es doch eine Geschichte aus der Landwirtschaft und da will ich gar nicht lang drum reden, sondern direkt mit der Geschichte anfangen. Ich lese aus Lukas 12 aus der Luther-Übersetzung. Und er, Jesus, sagte ihnen ein Gleichnis und sprach, es war ein reicher Mensch, dessen Land hatte gut getragen. Und er dachte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun? Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte sammle. Jesus erzählt eine Geschichte von einem Bauern. Und das war jetzt nicht irgendein Bauer, der hatte jetzt nicht nur einen kleinen bescheidenen Hof mit einem Stückchen Land und ein, zwei alten Treckern. Das war ein wirklich, wirklich reicher Großgrundbesitzer. Also heute hätte der endlose Weiten an Ländereien, er hätte einen riesigen Fuhrpark mit den besten, modernsten Maschinen und sein Anwesen, das könnte sich wirklich sehen lassen. Also wahrscheinlich eine große, luxuriöse Villa. Und dieser Mensch, der arbeitete jetzt natürlich nicht mehr selbst auf seinen Feldern. Das war einer, der zu den Bestverdienern gehörte und das war jetzt erstmal kein schlechter Stand. Und jetzt fuhr er aber zu allem Überfluss, kann man berechtigterweise sagen, eine Mordsernte ein. Also so eine Ernte, das hatte der in seinem ganzen Leben noch nicht gehabt, dass das Getreide so dermaßen gut gewachsen war. Seine Felder, die brachten einen so großen Ertrag, dass er die Ernte überhaupt nirgends unterbringen konnte. Also dem müssen so die Augen übergegangen sein. Ja, der wusste jetzt auf einmal nicht mehr, wohin mit seinem ganzen Reichtum. Aber endlich kam ihm dann doch noch eine Idee und da lese ich die Geschichte weiter. Also der Bauer sprach, das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin sammeln all mein Korn und meine Güter und will sagen zu meiner Seele, liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre, habe nun Ruhe, iss, trink und habe guten Mut. Gönn dir Ruhe, iss, trink, genieße das Leben, endlich hat er es geschafft. Er war schon reich, aber jetzt hat er ausgesorgt. Ja, jetzt musste er nicht mehr machen, als es sich gut gehen zu lassen. Und das kann ich mir schon als so richtig gutes Gefühl vorstellen. Also Vorräte haben ist immer gut, haben ist besser als brauchen. Und ganz runtergebrochen, wenn ich zu Hause den Kühlschrank aufmache am Samstagnachmittag und sehe, ah, es ist noch genug da, ich muss nicht los, ja. Allein das freut mich schon. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass das Geld sich von selbst vermehrt. Mensch, was könnte man da nicht alles machen? Also der Bauer in der Geschichte dachte ungefähr, jetzt habe ich so richtig Erfolg gehabt. Jetzt habe ich das Geschäft meines Lebens gemacht. Jetzt habe ich wirklich alles in trockenen Tüchern. Jetzt bin ich wirklich abgesichert und kann mich endlich auf die schönen Dinge des Lebens konzentrieren. Das ist allerdings so, eine Sache gibt es da noch zu tun. Er muss ja erstmal seine alten Scheunen das tut mir leid, ich habe das Handy nicht ausgemacht. Das ist mir noch nie passiert, aber da muss ich leider wirklich kurz rangehen. Das ist unser Finanzberater. Ich hatte die ganze Woche versucht, den zu erreichen. Ja, Basti, ich bin's. Ich habe die ganze Woche versucht, den zu erreichen. Danke für deinen Rückruf, Basti. Das ist aber gerade schlecht. Ja, ich bin im Gottesdienst, ja. Dachte ich. Okay, guck nochmal. Danke. Genau, und wegen der Aufstockung dann für die Altersvorsorge, da können wir in die Tage nochmal, ja? Danke dir, ciao, ciao. Ciao. Tut mir leid, das war aber wirklich wichtig. Also nein, ja, bevor ich für die Nummer nicht wieder Ärger kriege, das war ein kleines Theater, der Andreas hatte mich angerufen. Das war ein kleines Anspiel, könnte man jetzt sagen, was so ein Stück weit eine Sehnsucht aufzeigen sollte, die ja auch tief in uns verankert ist. Diese Sehnsucht nach Sicherheit. Da gibt es dieses Lied von der Band Silbermond, in dem das so schön, finde ich, auf den Punkt gebracht ist. Da heißt es, gib mir ein kleines bisschen Sicherheit. In einer Welt, in der nichts sicher scheint, gib mir in dieser schnellen Zeit irgendwas, das bleibt. Und wir wollen ja auch gern sicher sein. Wir mögen keine bösen Überraschungen. Wir sichern uns ab. Wir schauen gerne voraus. Auch, weil das ja eine sichere Basis schafft, das Leben genießen zu können. Und das kriegen wir ja quasi als Kinder schon zu hören. Pass in der Schule gut auf, damit du später einen guten Beruf kriegst. Und dahinter steckt ja, wenn du einen guten Beruf hast, dann hast du was Sicheres in der Hand. Ne? Denk doch mal an deine Zukunft. Und dann legen wir ein bisschen Geld an und ein bisschen was zurück, schließen möglichst wasserdichte Verträge ab und denken natürlich auch über allerlei Versicherungen nach. Wir versuchen uns Sicherheiten zu schaffen, auch wenn in der Welt um uns herum doch vieles unsicher ist. Ja, das hatten wir ja jetzt in den letzten Jahren deutlich vor Augen. Pandemie, Krieg in der Ukraine, ein Verhältnis zu China, was sich hier und da verschärft, die Zollpolitik der USA und was jeder noch so an persönlichen Krisen und Unsicherheiten durchlebt, das lässt sich ja von außen gar nicht überblicken. Unser Bauer, der noch am Überlegen war, wie er jetzt sein Reichtum sichern könnte, und wie das Leben am besten zu genießen ist, der erlebte jetzt auch eine Krise. Ich lese weiter aus Lukas 12. Aber Gott sagte zu ihm, du Narr, noch in dieser Nacht werde ich dein Leben von dir zurückfordern. Wem gehört dann das, was du angesammelt hast? Und da wird es in der Geschichte, die Jesus erzählt, auf einen Schlag ganz ernst, für den Bauern ist das plötzlich vorbei. Der kriegt zu hören, du Narr. Und das ist nicht irgendwie jetzt freundlich gemeint, ne? Das heißt, du Vollidiot. Ja, noch diese Nacht wirst du sterben. Und wem gehört das denn, was du angehäuft hast? Ja, und das kam für den guten Mann nun wirklich überraschend. Ja, warum geht Gott jetzt derart hart mit ihm um? Tja, mag man denken, wäre der mal nicht so egoistisch und geizig gewesen. Ja, hätte der seinen mordsmäßigen Gewinn mal lieber für einen guten Zweck eingesetzt. Ne, Geld allein macht nicht glücklich. Da soll er jetzt mal sehen, was er von seinem Reichtum mitnehmen kann, in seinem letzten Hemd ohne Taschen. Solche Gedanken mögen einem ja vielleicht kommen, aber es ist ja gar nicht so, dass der Bauer alles falsch gemacht hat. Ja, im Gegenteil. ist ja super mit seinen Sachen umgegangen. Also der hat vorausgedacht, der hat sich gekümmert. Das wäre ja auf der anderen Seite dumm und verantwortungslos, wenn er sich keine Gedanken darüber gemacht hätte, wo der jetzt eben mit seinem ganzen Gewinn, mit seiner Ernte hin soll. Ein Theologieprofessor, der hat mal in einem Vortrag dazu gesagt, naja, also hätte der seine Ernte denn vergammeln lassen sollen? Der liebe Gott und seine Familie, die hätten dem was gehustet. Ja, es ist sinnvoll, dass wir uns kümmern, die eine oder andere Versicherung abschließen, bisschen was anlegen, bisschen was zurücklegen, die Schule, die Arbeit, Ausbildung ordentlich zu machen. Also ich denke, wir würden die Geschichte falsch verstehen, wenn wir die Aussage rausziehen, allen Dingen einfach ihren Lauf zu lassen. Der Bauer selbst, der konnte ja überhaupt gar nichts dafür, dass es zur richtigen Zeit genügend geregnet hat. Also jeder, der draußen was anpflanzt, weiß, ja, dass man wohl anbauen kann, aber ob genügend Regen kommt, das hat man ja überhaupt nicht in der Hand. Und auch nicht, wann der kommt. Ich kann mich daran erinnern, vor 2 Jahren, da war es lange trocken und als es dann geregnet hat, dann war es eigentlich nicht mehr gut für die Pflanzen und eher hinderlich für die Ernte. Das habe ich zumindest von einem mitbekommen, der mir erzählt hat, wie er dann richtig Mühe damit hatte, die Kartoffeln aus dem Acker zu ziehen. Also, wann es regnet, wie viel es regnet, hat man nicht in der Hand. Und diese reiche Ernte des Bauern, das ist ein Geschenk von Gott. Und es ist ja in dem Gleichnis von Jesus auch überhaupt nicht gesagt, dass er nicht zum Beispiel den vorgeschriebenen Teil an Almosen abgegeben hätte. Ja, und es ist ja auch völlig in Ordnung, dass der sein Leben genießen möchte. Ja, das deckt sich ja auch mit Aussagen in der Bibel. Gott ist kein Spielverderber und da heißt es, denn ein jeder Mensch, der da isst und trinkt und hat guten Mut bei all seinen Mühen, das ist eine Gabe Gottes. Ja, aus Prediger. Und das ist ja genau das, was der Bauer gesagt hat. Essen, trinken, guten Mutes sein. Also erstmal hat er gar nicht so viel falsch gemacht. Warum wird es denn jetzt also so drastisch für ihn? Und ich persönlich kann mir vorstellen, dass Jesus das Ende der Geschichte so krass erzählt, weil uns der Tod ganz anders zum Nachdenken über die Dinge und Fragen des Lebens bringt. Ja, zum einen wird ja schnell klar, wir haben das Leben an sich, gar nicht in der Hand. Also so wenig wie eben der Regen, wann und wie viel er kommt, für die landwirtschaftlichen Erzeugnisse gebraucht wird. Und beim Bauern heißt es dann auch, dass das Leben von ihm zurückgefordert wird. Also er hat sein Leben nicht in der Hand, es wird von ihm zurückgefordert, weil es halt eben auch von Gott gegeben ist. Und zum anderen ist es so, dass wir überlegen, was wirklich wichtig ist, wenn es um den Tod geht. Na, was macht mein Leben am Ende aus? Und hier geht es dann wirklich um das Elementare. Eine kleine Randbemerkung zum historischen Hintergrund. Also für die Zuhörer von Jesus vor 2000 Jahren ging es ja allermeistens um das Elementare. Also die Sorgen der Menschen bezogen sich nicht darauf, wann das Haus abbezahlt ist, wie teuer die nächste Inspektion fürs Auto wohl werden würde. Es gab viel Elend im Land und es ging oft und bei den allermeisten darum, ob morgen etwas und genügend Essen auf dem Tisch stehen wird. Also das, was Jesus sagt, was er auch mit seiner Geschichte sagt, das ist nicht nur so ein Sahnehäubchen für das Leben, so wie so gute Gedanken, über die man sich dann auch nochmal einen Kopf machen kann. Das, was Jesus sagt, betrifft das Elementare. Es betrifft den Kern des Lebens, ja, es betrifft das Leben selbst. Und dann beendet Jesus seine Geschichte über diesen reichen Bauern mit dem Satz, so geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Diese Figur hier, der Bauer, der hat schier endlosen Besitz angehäuft, wobei das ja auch nicht verkehrt war, wie gesagt, und dass er seinen Wohlstand gewissenhaft verwaltet hat. Ja, natürlich können wir mitgestalten. Dazu hat Gott uns geschaffen, dazu hat Gott uns beauftragt. Der Bauer, der kann seine Felder bestellen, kann Scheunen abreißen, kann neue bauen, er kann die Ernte verwalten, aber mehr als verwalten ist es eben nicht. Weil das Wesentliche, das Eigentliche, das Leben, das hat er nicht in der Hand. Und das ist sein Problem. Er verlässt sich auf seinen Besitz. Er verlässt sich auf seinen Erfolg, seine Vorsorge, die er in seinem Wohlstand ja treffen kann. Und er dachte halt eben von seinem Reichtum das zu bekommen, was er eben nur von Gott bekommen kann. Nämlich Sicherheit und die Freude des Lebens. Und da ist er einem Irrtum verfallen und hat seine Prioritäten falsch gesetzt. Er hat vergessen, dass er sein Leben von Gott bekommen hat, hat sozusagen seine ganzen Rechnungen ohne Gott gemacht. Und man könnte vielleicht sogar sagen, wegen seines Besitzes hat er Gott vergessen. Also kurzum, es nützt nichts, sich mit Besitz zuzuhäufen, wenn man nicht bei Gott reich ist. Und Jesus stellt hier den irdischen Besitz mit einem Reichtum bei Gott gegenüber. Ja, scheinbar scheint das ja wirklich etwas Sicheres zu sein, aber was bedeutet das denn, bei Gott reich zu sein? Das klingt ja vielleicht so, als ob man sich Reichtum bei Gott verdienen könnte. Als wenn man auf so ein Himmelskonto einzahlen könnte, mit guten Taten zum Beispiel. Und ja, es gibt ja durchaus Bibelstellen, die nahelegen, dass Gott tatsächlich das Tun und das Lassen von Menschen bewertet. Also Taten der Nächstenliebe kommen beim Weltgericht in Matthäus 25 zum Beispiel ziemlich gut an. Ein Glaube, der sich nicht auch in Werken zeigt, ist tot, Jakobus 2. Wer was spendet, der soll nicht damit angeben, weil er dann durch die Anerkennung seinen Lohn schon gehabt hat. Das bedeutet umgekehrt ja auch, dass Gott das sehr wohl registriert, ja, wenn man etwas abgibt, Matthäus 6, vom Almosen geben. Mein Gedanke ist aber, dass der Reichtum bei Gott hier in der Geschichte dem irdischen Reichtum gegenübergestellt wird, und zwar Reichtum auch als Bild für Sicherheit und Lebensgarantie. Und diesen Reichtum, den gibt es eben nur bei Gott. Und der ist ein Erbe. Also reich sein bei Gott, das bedeutet für mich, mit ihm versöhnt zu sein, in einer kindschaftlichen Beziehung mit ihm zu stehen. Und das ist halt jetzt explizit kein Konto, auf dem wir durch eigene Leistung einzahlen könnten. Das wird nämlich in der Bibel ja auch ganz deutlich gesagt. Epheser 2 zum Beispiel, ne? Allein durch Gnade gerettet, nicht aus euch, und das ist Gottes Gabe, und damit kann man sich auch nicht rühmen. Und das Ganze passiert durch Gottes Liebe, wie gesagt, durch seine Gnade, durch den Glauben an und die Beziehung zu Jesus. Und weil dieser Reichtum bei Gott, der geerbt ist, die Grundlage ist, können wir unser Leben so gestalten, dass eben nicht unsere eigenen Bedürfnisse und Sehnsüchte im Mittelpunkt stehen, dass wir nicht ständig davon getrieben sind, sondern eben die Vorstellung Gottes oder er selbst im Mittelpunkt steht. Und Gott gibt sich tatsächlich ja mit sich selbst, nee, Gott gibt uns tatsächlich mit sich selbst ein gutes Vorbild, das wir nachmachen können. Gott hat sich nicht in seiner himmlischen Luxuswelt versteckt, sondern hat sich ganz den Menschen mit all ihrem Elend hingegeben. Also können auch wir von dem, was wir haben, abgeben, Gottes Liebe weitergeben, für andere da sein. Und mich fasziniert ja eben an der Bibel auch, dass die Geschichten kein bisschen weniger aktuell sind und direkt in mein persönliches Leben sprechen. Also diese Geschichte von diesem reichen Bauern, die will ja nicht nur Menschen vor 2000 Jahren, die Jesus da gehört haben, sondern sie will uns zum Nachdenken bringen. Darüber, worauf es im Leben wirklich ankommt. Ja, und so gesehen bekommen unsere Sorgen um Ein- und Auskommen, Absicherung, Vorsorge oder auch unsere Sorgen sogar im Hinblick auf gesellschaftliche oder globale Ereignisse einen anderen Stellenwert. Das ist nicht alles gleich erledigt, aber es entspannt mich doch sehr zu wissen, dass am Ende des Tages alles in Gottes Hand liegt. Weil wir in allem von Gott abhängig sind, der es wirklich, wirklich gut mit uns meint. Und deshalb lädt uns Jesus ein, unsere Sicherheiten bei ihm zu suchen. Durch Sorgen können wir unser Leben nicht ausfüllen, auch nicht verlängern, mit Besitz auch nicht, weil Jesus das ist, der uns Zufriedenheit, Hoffnung und Lebensfreude schenken möchte. Amen.